Ja, und heute machen wir uns einen Klassiker der österreichischen Küche, Eiernockerl. Ganz was Einfaches, schmeckt aber wirklich hervorragend.
Sein tut das eigentlich ganz einfach. Die Zutaten tue ich in die Küchenmaschine und mit dem Bischof tue ich so lange aufschlagen, bis es blasen wird.
Was brauchen wir für die Eiernockerl? Ein Mehl, dann brauchen wir ein Öl, ein Salz, ein Wasser. Ihr könnt aber auch Milch nehmen, wenn ihr wollt.
Eiernockerl. Ein österreichischer Klassiker, der wahrscheinlich in jedem traditionellen Kochbuch zu finden ist. Oder, wie gerade gehört, in zahlreichen Kochvideos auf YouTube.
Ich kannte das Gericht vor dieser Folge ehrlich gesagt noch gar nicht. Also da werden Eier und Nockerln, das ist sowas ähnliches wie Spätzle, mit Salz und Pfeffer in der Pfanne vermischt. Schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber die Eiernockerl haben auch einen bitteren Beigeschmack. Zumindest wenn sie am 20. April serviert werden. Der Tag, an dem Adolf Hitler Geburtstag hat. Eiernockerl mit grünem Salat, das soll Hitlers Lieblingsspeise gewesen sein.
Und in Österreich gibt es jedes Jahr Leute, die Bilder von dem Gericht bewusst am 20. April in den sozialen Medien teilen. Und einzelne Lokale setzen die Eiernockerln an dem Tag sogar auf die Tageskarte.
Besonders Lustige verlangen dann dafür 8,80 Euro. Das ist auch ein bekannter Code aus der Neonazi-Szene.
79 Jahre nach Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten verehren nach wie vor Menschen Adolf Hitler. Und das ganz unverhohlen.
Tatsächlich glaube ich, dass die Aufarbeitung der Verstrickung Österreichs, also seiner Bewohner und Bewohnerinnen in der NS-Zeit, nicht genügend aufgearbeitet ist. Erst Anfang der 1990er Jahre hat man offiziell gesagt, okay, wir waren Teil davon, ja, und haben eine Mitschuld an den Verbrechen der Nationalsozialisten.
Auf die Frage, hatte der Nationalsozialismus nur schlechte, nur gute, sowohl schlechte wie auch gute Seiten, haben 36% damit geantwortet, er hatte schlechte und gute Seiten.
Dazu kommt es in Österreich immer häufiger zu antisemitischen Vorfällen.
Ein explosionsartiger Anstieg, den wir auch in allen Ländern Europas, eigentlich weltweit erlebt haben, der natürlich in direkter Korrelanz steht zu den Vorfällen, zum Terroranschlag der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel.
Viele der Überfälle auf Jüdinnen und Juden haben einen arabischen oder islamistischen Hintergrund. Gleichzeitig bleiben auch rechtsextreme Gewalttaten in Österreich konstant auf sehr hohem Niveau.
Offenbar verüben unbekannte Täter einen Brandanschlag auf die jüdische Zeremonienhalle am Zentralfriedhof. Der Vorraum brennt völlig aus.
Ausgerechnet in einem Land wie Österreich mit NS-Vergangenheit müssen Jüdinnen und Juden wieder um ihre Sicherheit fürchten.
Bin ich hier noch sicher? Kann ich als österreichischer Jude in Österreich im Jahr 2024 wirklich noch meine Zukunft planen, meine Kinder aufziehen? Oder soll ich, ohne jetzt dieses sehr polemische, plakative Metapher zu verwenden, meine Koffer wieder packen?
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria fragen wir uns, warum antisemitische Angriffe fast 80 Jahre nach Ende des Dritten Reichs wieder zunehmen. Wir schauen auf Hitler-Glorifizierung und wollen wissen, warum sich Österreich mit der Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit bis heute so schwer tut.
Und wir fragen, was passieren muss, damit sich Jüdinnen und Juden in Österreich wieder sicher fühlen.
Vor 4 Jahren postet ein Polizist am 20. April 2020 ein Foto auf seiner Facebook-Seite. Der Beamte lebt im Burgenland, das ist Österreichs östlichstes Bundesland. Auf dem Bild sieht man 2 gut gefüllte Teller mit einem Eiergericht. Dazu schreibt der Mann:
Mittagessen heute, Eiernockerl mit grünem Salat.
Das Posting wirkt erstmal harmlos. Ein Polizist, der eben sein Mittagessen teilt. Aber ein Jahr später wird der Beamte zu 10 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 6.300 Euro verurteilt. Wegen eben dieses Fotos von den Eiernockerln.
Und zwar geht es darum, dass es angeblich die Lieblingsspeise von Adolf Hitler war. Und der hatte ja am 20. April Geburtstag.
Sie hören hier unseren Kollegen Markus Sulzbacher vom Standard. Er kennt die rechtsextremistische Szene in Österreich ziemlich gut. Und die Sache mit den Eiernockerln, das ist ein Code aus genau dieser Szene.
Das taucht jetzt seit Jahren immer wieder auf. dass zu Hitlers Geburtstag eben Eiernockerl angeboten werden.
Leute, die auf Social Media Fotos von Hitlers angeblichem Lieblingsessen teilen. Es gibt auch Gasthäuser, die ausgerechnet am 20. April Eiernockerl auf die Tageskarte setzen.
Besonders Lustige verlangen dann dafür 8,80 Euro. Das ist auch ein bekannter Code aus der Neonazi-Szene.
Solche Codes sind in der Neonazi-Szene sehr verbreitet. Weil eindeutige Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz verboten sind, sucht man sich andere Zeichen, um die Verehrung für Hitler und den Nationalsozialismus zum Ausdruck zu bringen. Die Zahlenkombination 1,8 etwa steht übersetzt für AH, also Adolf Hitler. Dabei sind in Österreich auch solche versteckten NS-Codes verboten.
Also es gibt in Österreich ein sehr strenges NS-Verbotsgesetz, das besagt, dass zum Beispiel Verherrlichung des Nationalsozialismus oder wenn man sich im Sinne des Nationalsozialismus betätigt, dass das strafbar ist.
Deshalb hat auch das Eiernockerl-Bild des Polizisten Konsequenzen. Der Beamte ist damals übrigens auch FPÖ-Mitglied. Neben der bedingten Haft- und Geldstrafe wird er vorübergehend vom Dienst suspendiert und muss aus der FPÖ austreten.
Der Polizist streitet im Nachhinein ab, dass er mit seinem Post Hitler verherrlichen wollte. Im Prozess behauptet er, dass es ein Zufall gewesen sei, dass er ausgerechnet am 20. April das Bild mit Hitlers angeblichem Lieblingsgericht gepostet hat. Nach seiner Verurteilung versucht er auch noch beim Oberlandesgericht Einspruch zu erheben. Erfolglos.
Ein weiterer User, ebenfalls FPÖ-Mitglied, kommentiert damals das Posting des Polizisten mit dem Satz »Blondie fehlt«. Blondie, das war der Hund von Adolf Hitler. Der Mann behauptet später, er hätte damit ein Bier gemeint.
Und auch die Gastwirte, bei denen Eiernockerl am 20. April auf der Speisekarte landen, behaupten in der Regel, sie hätten vom Zusammenhang mit Adolf Hitler nichts gewusst. Unser Kollege Markus Sulzbacher hält das für ziemlich unwahrscheinlich.
Das ist irgendwie das Absurde, dass in Österreich wahrscheinlich alle wissen, wann Hitler Geburtstag hat und noch absurder, was sein angebliches Lieblingsgericht war. Also tatsächlich habe ich das schon in den ersten Gymnasiumsklassen gewusst. Ja, das ist so ein allgemein Wissen in Österreich. Dann gibt es eben von Polizisten bis zu normalen Wirten, bis zu, weiß nicht, Beamten oder Arbeiter, Arbeiterinnen, die das irgendwie auf Facebook posten, ich esse heute Eiernockerl. Ja.
Wenn wir hier schon über Hitlers Geburtstag sprechen, dann müssen wir noch kurz auf eine weitere seltsame Herangehensweise Österreichs an seine NS-Vergangenheit eingehen. Hitlers Geburtshaus. Das steht im oberösterreichischen Braunau und irgendwie wird man sich nicht so richtig einig, wie man damit umgehen soll. Einerseits will man das Haus nicht einfach abreißen, andererseits soll es nicht zur potenziellen Gedenkstätte für Hitler-Verehrer werden.
Das war vergangenes Jahr. Da wurde ja irgendwie am Geburtshaus von Adolf Hitler eine Kerze zur Erinnerung deponiert und zwei Männer sind auch deswegen verurteilt worden, weil das offensichtlich eine Glorifizierung von Adolf Hitler war.
Um eine Nutzung im Sinne der nationalsozialistischen Wiederbetätigung ausschließen zu können, wurde die Eigentümerin des Gebäudes im Jahr 2017 enteignet. Zunächst wollte man das Haus dann einer sozialen Einrichtung zur Verfügung stellen. Der Plan wurde dann aber doch wieder verworfen. Und jetzt soll die Polizei dort einziehen und Menschenrechtsschulungen abhalten. Auch damit sind KritikerInnen nicht wirklich einverstanden. Denn angeblich wollte Hitler selbst, dass das Gebäude für administrative Zwecke genutzt wird. Diese Kontroverse um das Haus geht schon so lange, dass es sogar schon einen Dokumentarfilm darüber gibt.
Menschen, die Kerzen vor dem Geburtshaus Hitlers aufstellen oder die Vorfälle mit den Eiernockerl, all das kann man als kuriose Einzelfälle abtun. Denn natürlich ist es jetzt nicht so, dass massenhaft Restaurants in Österreich das Gericht am 20. April anbieten würden oder tausende Österreicher zu dem Geburtshaus pilgern. Aber die Tatsache, dass diese Vorfälle immer wieder auftauchen, deutet laut unserem Kollegen womöglich doch auf ein tiefgreifenderes Problem hin. Die Art und Weise, wie in Österreich lange mit der NS-Vergangenheit umgegangen wurde.
Na, man kann das vielleicht schon sagen, dass das wirklich so eine Art Symbol ist oder irgendwie Zeichen, dass das nicht gescheit aufgearbeitet ist, dass viel zu wenig gemacht wurde und die Leute das einfach irgendwie nicht checken, was sie da der Außenwelt mitteilen, wenn sie zum Beispiel auf Facebook teilen, ich habe heute Eiernockerl gegessen.
Das führt uns zu der Frage, wie hat Österreich die Zeit des Nationalsozialismus eigentlich aufgearbeitet? Dazu müssen wir uns zuerst noch einmal in Erinnerung rufen, welche Rolle Österreich in der NS-Zeit gespielt hat.
Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben.
In diesem historischen Video aus dem Archiv der Stadt Linz sieht man Adolf Hitler, der am 15. März 1938 auf dem Heldenplatz in Wien steht. Er verkündet, dass Österreich nun offiziell an Deutschland angeschlossen sei, so bezeichnen es die Nazis damals. Und er wird von 250.000 Menschen bejubelt.
Österreich im Nationalsozialismus. Na gut, wie viele Tage haben wir Zeit für das Gespräch?
Das ist unser Kollege Hans Rauscher, Historiker und Kolumnist beim Standard. Und er hat natürlich recht, das Thema ist so komplex, da könnte man tagelang drüber sprechen. Aber wir wollen trotzdem versuchen, es ganz kurz runterzubrechen.
Was man sicher sagen kann, der Nationalsozialismus stößt in den 30er Jahren in Österreich auf ziemlich fruchtbaren Boden. Und das hat mit dem Antisemitismus zu tun, der sich schon lange vor der NS-Zeit in Österreich ausweitet.
Dieses krause Gemisch aus rassistischem Antisemitismus und aber auch Neidantisemitismus, der spielt eine ganz wichtige Rolle, ist schon im späten 19. Jahrhundert in Österreich in der damaligen Monarchie entstanden.
Der Antisemitismus breitet sich in Österreich besonders aus, nachdem Juden und Jüdinnen als Bürger zunächst emanzipiert werden.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren sie in ihren Bürgerrechten total beschränkt. Das wurde dann so sukzessive aufgehoben und hatte zur Folge gehabt, dass die Juden in einer Agrargesellschaft, wo es noch ziemlich viele Analphabeten gegeben hat, aufgrund besserer Bildung und aufgrund Beschäftigung mit dem Buch, dem Heiligen Buch, in Intelligenzberufen und auch in der Wirtschaft sehr stark Karriere gemacht haben.
Dieser Erfolg löst extrem viel Neid in der übrigen Bevölkerung aus. Das ist jetzt natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung, aber so ungefähr kann man sich die österreichische Gesellschaft um die Jahrhundertwende vorstellen.
Dann großer Sprung in die 20er und 30er Jahre. Es hat im Ersten Weltkrieg einen Zuwachs aus den östlichen Gebieten der Monarchie gegeben. Sehr viele sogenannte Ostjuden, die waren vom Erscheinungsbild her schon total fremd. Das hat dem Antisemitismus nochmal einen Schub gegeben.
Auf der einen Seite gibt es also den Neidantisemitismus, ausgelöst durch Konkurrenzdenken und der Tatsache, dass Jüdinnen und Juden besonders erfolgreich waren. Auf der anderen Seite gibt es klassisch rassistische Ressentiments gegen Menschen, die einfach fremd aussehen.
Und daher fiel der Nationalsozialismus in Österreich auf einen besonders fruchtbaren Boden, weil er zwei Elemente hat. Den Sozialismus, das heißt, der Staat gibt dir etwas, ja, und das Nationale, nur wir kriegen etwas, nur unser Volk kriegt etwas. Heutzutage ist es der FPÖ-Spruch, unser Geld für unsere Leute.
Diese Ideologie ist in der Bevölkerung schon weit verbreitet, bevor Hitler 1938 Österreich an Deutschland anschließt. Prozentuell gesehen gibt es in Österreich damals sogar mehr NSDAP-Mitglieder als in Deutschland. Hitler wird bei seinem Einmarsch in Österreich mit Jubelkundgebungen empfangen.
Für Jüdinnen und Juden, aber auch andere Minderheiten und Andersdenkende, beginnt damit die wohl dunkelste Periode der Geschichte. Österreich ist für sie kein sicheres Land mehr. Der Antisemitismus der Österreicherinnen und Österreicher schlägt ab Tag 1 des Anschlusses in Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung um.
Widerstand aus der breiten Gesellschaft gibt es nicht. Juden und Jüdinnen werden verfolgt, vertrieben, deportiert und auf grausame Weise ermordet. Und zahlreiche Österreicher sind dabei Mittäter. In der NSDAP, in der Polizei oder im Bundesheer. Insgesamt fallen rund 66.000 österreichische Jüdinnen und Juden dem Holocaust zum Opfer.
Nach dem Krieg steht Österreich, genau wie Deutschland, 1945 als Verlierer da.
Und die Menschen haben sozusagen nur geschaut, dass sie überleben. Da konnte man sich oder wollte man sich mit der Schuldfrage nicht so intensiv beschäftigen. Es war aber gleichzeitig noch ganz massiv antisemitische Grundeinstellungen da.
Eine Umfrage aus dem Jahr 1946, die damals von US-Besatzern durchgeführt wird, kommt etwa zu folgendem Ergebnis. 50% der Österreicher sind zwar der Meinung, dass der Holocaust zu weit ging, finden aber gleichzeitig, irgendwas hätte man ja gegen die Macht der Juden tun müssen. Und nicht nur die allgemeine Bevölkerung äußert sich so.
Berühmte Politiker, die Gründerväter der österreichischen Republik wie Figl, Scherf, Oskar Helmer, haben, das weiß man aus Ministerratsprotokollen, haben sich ganz klar antisemitisch geäußert.
Die alliierten Mächte erklären nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein freies Österreich als bedeutendes Ziel. Eine Formulierung, die hierzulande umgedeutet wird. Österreich sei das erste Opfer Nazi-Deutschlands gewesen. Und dieser Mythos wird sofort aufgenommen.
Nach den Nazis, also im April 1945, der damalige Staatskanzler Renner hat seine Erklärung formuliert. Ja. Da kommen die Juden eigentlich kaum vor. Und Österreich war ein Opfer. Und wir waren eh die reinen Lamperln, so ungefähr. Und der Holocaust kommt praktisch nicht vor in dieser Erklärung.
Diskussionen über eine Mitverantwortung Österreichs an der systematischen Ermordung von insgesamt 6 Millionen Juden in der NS-Zeit gibt es damals kaum. Ehemalige NSDAP-Mitglieder sitzen weiter in hohen Positionen. Im Vergleich zu Deutschland beginnt die Aufarbeitung wesentlich später.
Vor allem gab es in Deutschland in den 60er Jahren die großen Auschwitz-Prozesse, wo das wirklich intensiv zunächst einmal dargelegt wurde. Ja, da konnte man nicht dran vorbei. Zur selben Zeit sind in Österreich Kriegsverbrecher freigesprochen worden von geschworenen Gerichten.
In Österreich finden zwar auch Kriegsverbrecherprozesse statt, sie werden allerdings reihenweise wieder eingestellt oder Täter eben freigesprochen. Kurz nach Kriegsende gibt es in Österreich schon eine Nachfolgepartei der NSDAP. Der Verband der Unabhängigen, kurz VDU. Später wurde daraus die heutige FPÖ. Und sogar die Großparteien ÖVP und SPÖ versuchen schnell, ehemalige Nationalsozialisten zu integrieren.
Und das ist eine Grundproblematik der Zweiten Republik Österreich, dass man gesagt hat, naja, ihr wart eh nicht so arg. Ja? Und wenn ihr uns wählt, dann ist alles in Ordnung. Ja? Diese Milde gegenüber ehemaligen und im Kopf immer noch Nationalsozialisten, die hat es in Deutschland nicht gegeben.
Erst im Jahr 1975 kommt es zu einem Vorfall, der die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich grundlegend verändert. Im Zentrum steht der damalige FPÖ-Vorsitzende Friedrich Peter. Es wird bekannt, dass Peter zu einer Einheit der Schutzstaffel, kurz SS, gehört hat, die in Südrussland schwere Kriegsverbrechen begangen hat. Zehntausende Juden und Jüdinnen wurden von dieser Einheit im Sommer 1941 erschossen.
Der Friedrich Peter hat sich damit verteidigt, er war erstens auf Urlaub, zweitens hat er nichts gewusst und drittens hat er nichts gemacht. Dass er nichts gemacht hat, ist eine entfernte Möglichkeit. Ja, man konnte sich weigern. Ja, dass er nichts gewusst hat, ist absolut unmöglich. Es ist unmöglich.
Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky von der SPÖ, übrigens selbst Jude, verteidigt den FPÖ-Chef zwar.
Aber da hat sich eine wirkliche Debatte entwickelt. Man hat sich erstmals wirklich gestellt, was haben unsere Väter und Großväter, aber damals hauptsächlich Väter, wirklich im Krieg gemacht.
Das ist sozusagen der erste große Wendepunkt in Österreichs Vergangenheitsbewältigung. 30 Jahre nach Kriegsende. Von da an wird intensiv geforscht, was während des Nationalsozialismus eigentlich alles passiert ist. Ein zweiter Wendepunkt, der das noch einmal verstärkt, ist die sogenannte Waldheim-Affäre, gut 10 Jahre später.
Dabei geht es um Kurt Waldheim. Der will im Jahr 1986 Bundespräsident werden. Die ÖVP nominiert ihn. Noch vor der Wahl wird dann bekannt, dass Waldheim als Mitglied der Sturmabteilung, kurz SA, bei einem Einsatz am Balkan beteiligt war.
Da wurden am laufenden Band ganze Dörfer ausgerottet und Juden erschossen und so weiter. Und das wusste er. Und er hat darüber auch Berichte verfasst. Es ging alles über seinen Schreibtisch. Und diesen Teil seiner Biografie hat er unterschlagen.
Wie unser Kollege Hans Rauscher sagt, war Waldheim selbst nicht an diesen Verbrechen beteiligt. Aber er wusste eben Bescheid. Kurt Waldheim verteidigt sich damals mit den Worten, er habe seine Pflicht als Soldat getan.
Im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen.
Bundespräsident wird er trotzdem.
Man kann sich das Maß der Aufregung damals heute kaum mehr vorstellen. Aber das hat wirklich das ganze Land aufgewühlt. Ja. Und ich war damals beim Kurier, ein junger Journalist, und habe eben geschrieben, das, was der Waldheim gesagt hat, ich habe ja nur meine Pflicht getan, kann man nicht sagen als Bundespräsident, weil er hat seine Pflicht in einer Mörderbande getan. Das hat unglaubliche Reaktionen ausgelöst. Ich habe heute noch solche Stapel von Leserbriefen zu Hause, wo Leute mit vollem Titel und Adresse Antisemitisches von sich gegeben haben, dass dir die Schuhe ausgezogen hat.
Mit der Enthüllung der Waldheim-Affäre, die den damaligen Bundespräsidenten auch international in Bedrängnis bringt, ist die Opferthese Österreichs nicht mehr haltbar.
Damit ist sozusagen die Decke der Verdrängung, die da über all dem Ganzen gelegen ist, wurde weggerissen.
Österreich muss sich seiner Mitverantwortung an den Grausamkeiten des nationalsozialistischen Regimes unter Adolf Hitler stellen. Die Aufarbeitung der NS-Zeit passiert vor allem über Bildung und den Auftritt von Zeitzeugen in Schulen. Es werden Studien durchgeführt und zahlreiche Bücher verfasst. Trotzdem muss man sagen, einen kompletten Stimmungswandel innerhalb der Bevölkerung konnte die Aufarbeitung nicht erreichen. Antisemitische Vorurteile halten sich konstant über die Jahre. Das SORA-Institut und die Österreichische Gesellschaft für Zeitgeschichte haben dazu 2014 eine Umfrage durchgeführt.
Und da war ein Ergebnis im Jahr 2014 auf die Frage, hatte der Nationalsozialismus nur schlechte, nur gute, sowohl schlechte wie auch gute Seiten, haben 36% damit geantwortet, er hatte schlechte und gute Seiten.
Auch aktuelle Zahlen sehen nicht viel besser aus. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Parlaments aus dem Jahr 2022.
36% finden die Aussage, die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt, zutreffend. 30% sagen, im wachsenden Ausmaß zeigen sich heute wieder Macht und Einfluss der Juden in der internationalen Presse und Politik. Also die klassischen antisemitischen Stereotypen.
36% finden außerdem, dass Juden versuchen würden, Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit Opfer gewesen sind.
Im Übrigen sind über 50% der Meinung konstant, dass man jetzt endlich einmal damit aufhören soll, mit dieser Bewältigung und mit dem Gedenken an den Holocaust.
Aber nicht nur Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden bestehen noch immer. In Österreich werden noch immer häufiger antisemitische Vorfälle gemeldet.
Offenbar verüben unbekannte Täter einen Brandanschlag auf die jüdische Zeremonienhalle am Zentralfriedhof. Der Vorraum brennt völlig aus. Außerdem sind die Außenmauern des jüdischen Friedhofs mit Hakenkreuzen und dem Wort Hitler besprüht worden.
Es ist der 1. November 2023. Der Brandanschlag am jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs erschüttert ganz Österreich. Allen voran die jüdische Bevölkerung. Und der Vorfall schlägt auch international Wellen.
The last time this very hall was set on fire was almost to the day 85 years ago by the Nazis on Kristallnacht.
Kurz zur Erinnerung, in der sogenannten Kristallnacht am 9. November 1938 kam es zu massiven Gewaltakten gegen Jüdinnen und Juden unter dem nationalsozialistischen Regime. Dabei wurden zahlreiche Häuser, Geschäfte und Synagogen zerstört. Und nun brennt im Jahr 2024 ungefähr zur selben Zeit wieder eine jüdische Einrichtung.
Es ist fatal. Und nicht nur fatal, weil wir Shoah-Überlebende haben, die genau dieselben Bilder aktuell wieder sehen, die sie 38 gesehen haben.
Hier hören Sie Benjamin Nägele. Er ist Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde, kurz IKG. Wer genau hinter dem Anschlag und den Beschmierungen steckt, das ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die Zeichen deuten aber auf einen rechtsextremen Hintergrund hin. Jedenfalls ist es kein Zufall, wann der Anschlag stattfindet.
Die IKG betreibt auch eine Meldestelle, an die sich Betroffene von antisemitischen Vorfällen wenden können. Im Jahr 2022 wurden dort 719 Vorfälle gemeldet. Im Jahr 2023 waren es 1147 Vorfälle. Das ist ein Anstieg von fast 60%. Und wir müssen davon ausgehen, dass nur die wenigsten Fälle tatsächlich gemeldet werden. Die Dunkelziffer, dürfte noch viel, viel höher liegen.
Ein explosionsartiger Anstieg, den wir auch in allen Ländern Europas, eigentlich weltweit erlebt haben, der natürlich in direkter Korrelanz steht zu den Vorfällen, zum Terroranschlag der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel.
Unmittelbar nach dem 7. Oktober und nachdem die israelische Armee als Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas im Gazastreifen einmarschiert, steigen die antisemitischen Vorfälle extrem an.
Am Sonntagabend wurde nach einer Pro-Palästina-Demonstration am Linzer Hauptplatz eine aufgehängte Israel-Fahne von einem Jugendlichen heruntergerissen. Ein anderer trat mit den Füßen darauf.
Solche Ereignisse wie heruntergerissene Fahnen oder der Brandanschlag am Wiener Zentralfriedhof sind besonders medienwirksam. Aber viel passiert auch abseits der Öffentlichkeit.
Eine Mutter eines Schülers hat sich an uns gewandt, der an einer nichtjüdischen Schule teilnimmt und dort signifikant massiv drangsaliert und gemobbt wurde.
Dass jüdische Kinder in der Schule bedroht werden, sind keine Einzelfälle.
Wir hatten leider mehr als ein Dutzend Vorfälle dieser Art, also jüdische Schülerinnen und Schüler an nichtjüdischen Schulen, allen voran in Wien, die massivem Mobbing ausgesetzt wurden, wo wir immer geschaut haben, dass sich die Lebenssituation so beibehalten sein kann, solange es gewünscht wird von der Familie und nicht die Maximaleskalation gesucht werden muss, heißt, das Kind aus der Schule zu nehmen und an eine jüdische Schule zu schicken. Das war leider in einigen wenigen Fällen tatsächlich der Fall.
Und Benjamin Nägele berichtet noch von weiteren antisemitischen Zwischenfällen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas.
Jungen und Mädchen, die sichtbar erkennbar sind als Jüdinnen und Juden, die auf der Straße beschimpft, bestuckt wurden, mit Allah Akbar schreien, mit Free Palestine drangsaliert wurden und erst als Passanten zu Hilfe kamen und die Polizei gerufen haben, sich diese Personen zurückgezogen haben.
Und es geht noch weiter. Häuser werden mit Davidsternen markiert, Fenster eingeschlagen, Hakenkreuze an Wände geschmiert, jüdische Einrichtungen bekommen Drohanrufe. Unser Kollege Markus Sulzbacher hat vor kurzem eine chronologische Auflistung aller seit dem 7. Oktober gemeldeten Fälle gemacht. Wir verlinken Ihnen den Artikel in den Shownotes. Der Krieg zwischen der Hamas und Israel wirkt sich jedenfalls massiv auf das Leben von Jüdinnen und Juden in Österreich und Europa aus.
Jetzt kann man sagen, diese Vorfälle haben auf den ersten Blick wenig mit Österreichs NS-Vergangenheit zu tun, über die wir vorher ja so lange gesprochen haben.
2023 haben wir eine überproportional hohe Zuordnung bei muslimisch. Und die sind vor allem wiederum im Kontext Anti-Israel, Pro-Hamas-Terror verherrlichen, aus den Demonstrationen heraus, die seit dem 7. Oktober passiert sind. Das ist natürlich klar etwas, was man offen ansprechen muss. Und gleichzeitig verwehren wir uns gegen jegliche Pauschalisierung, gegen jegliche Drangsalierung und Diskriminierung oder Pauschalzuweisungen und Verurteilungen der muslimischen Gemeinde auch.
Denn auch wenn der massive Anstieg der Vorfälle vor allem mit dem Nahostkonflikt zu tun hat und derzeit überproportional viele Fälle einen arabischen oder islamistischen Hintergrund haben, die Bedrohungen von rechtsextremer Seite waren schon vor dem 7. Oktober da.
Also quantitativ sieht man im Vergleich zu 22, dass antisemitische Vorfälle, die klar rechts zuzuordnen sind, auf sehr, sehr hohem Niveau gleich geblieben sind.
Nur wird der Rechtsextremismus in Österreich heute weniger von Neonazis und Hitlerverehrern geprägt, sondern von sogenannten Neurechten. Dazu gehören zum Beispiel die Identitären, über die wir ja schon ausführlich im Podcast gesprochen haben.
Bei denen kann man ja irgendwie sagen, die propagieren einen Rechtsextremismus ohne Hakenkreuz, also ohne Hitler.
Diese Neurechten arbeiten zum Beispiel auch nicht mit plumpen Codes wie den eingangs beschriebenen Eiernockerl. Der Antisemitismus wird verdeckter nach außen getragen.
Da ist dann nicht mehr von den Juden, sondern von den Globalisten die Rede. Es werden einzelne Personen mit jüdischem Background oder vermeintlich jüdischem Background als Superschurken irgendwie präsentiert. Zum Beispiel George Soros ist immer so ein Name, der von den Rechtsextremen sofort getroppt wird, ja, als das Böse schlechthin.
Jüdinnen und Juden als Superschurken. Dieses Narrativ taucht gerade in den vergangenen Jahren wieder verstärkt in der rechtsextremistischen Propaganda auf.
Wir sehen immer einen Kausalzusammenhang zwischen Krisen, das kann Covid sein, das können Wirtschaftskrisen sein, wo immer der billige Schuldige gesucht wird. Und es ist leider aus der Geschichte heraus immer viel zu billig und einfach den Juden zu nehmen.
In der Corona-Pandemie wurden Jüdinnen und Juden zum Beispiel plötzlich Teil wilder Verschwörungsmythen. Und was wir bei den Demonstrationen gegen Covid-Maßnahmen auch gesehen haben, rechts- und linksextremistische Gruppen sind teilweise gemeinsam marschiert. Genau das dürfte jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in Nahost wieder passieren.
Also es gibt auch Antisemitismus von links. Der richtet sich hauptsächlich gegen Israel. Da gibt es auch Schmierereien, Sachbeschädigungen und natürlich auch Beleidigungen. Und man sieht auf Demonstrationen, die seit dem 8. Oktober in Österreich stattfinden, dass Personen, die sich als links bezeichnen, gemeinsam zum Beispiel mit türkischen Faschisten der Grauen Wölfe oder mit Islamisten aus dem Umfeld der Hamas oder des Islamischen Staates demonstrieren. Also die haben da offensichtlich keine Berührungsängste.
Wobei unser Kollege Markus Sulzbacher sagt, dass diese linksextremen antisemitischen Gruppierungen oft kleine Splittergruppen sind, die zum Teil nur aus wenigen Personen bestehen.
Was man insgesamt sagen kann, antisemitische Haltungen haben heute komplexere Ursprünge als im Nationalsozialismus. Was wir uns da noch gefragt haben, wie stehen eigentlich die Gruppierungen zueinander, die in Israel bzw. in Jüdinnen und Juden offenbar einen gemeinsamen Feind sehen?
Bis in die 1990er Jahre war das Verhältnis von Rechtsextremen zu arabischen und muslimischen Staaten, Gruppen, Personen eigentlich ein ziemlich gutes. Jörg Haider hat zum Beispiel Saddam Hussein, den Diktator des Iraks, besucht oder den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi besucht. Da hat man einfach irgendwie ein gutes Verhältnis gepflegt und hat das auch so in die Welt hinausgetragen. Jörg Haider meets Saddam Hussein.
I had the impression that he is well educated. He knows a lot about the history of his country and the region. And he's open to accept different arguments.
So äußert sich zum Beispiel Jörg Haider, der frühere FPÖ und später BZÖ-Chef, über Saddam Hussein. Dieses gute Verhältnis, das ändert sich dann aber.
Es gab dann Anfang der 2000er Jahre einen gröberen Shift. Plötzlich sind Muslime und Musliminnen das Feindbild schlechthin geworden von Rechtsextremen.
Dieses Feindbild besteht bei der FPÖ und bei rechtsextremen Gruppen bis heute. Aber es gibt auch immer mal wieder kuriose Gemengelagen. Eine Gruppe von FPÖ-Politikern besuchte vergangenes Jahr zum Beispiel Taliban in Afghanistan.
Diese Annäherung gibt es auch in einigen theoretischen Schriften mittlerweile, wo innerhalb der rechtsextremen Szene, der sogenannten Neuen Rechten, diskutiert wird, ob man sich nicht mit dem ehemaligen Feindbild verbünden soll, also den Muslimen und Muslimas, und mit denen den Überfeind, die sogenannten Globalisten wie etwa George Soros, also Persönlichkeiten mit jüdischem Background, bekämpfen soll.
Solche Annäherungsversuche von Rechtsextremen sind allerdings eher die Ausnahme. Insgesamt überwiegt in der Szene doch klar der Hass und die Anfeindungen gegen Muslime.
Was man aber mit Sicherheit sagen kann, der Antisemitismus aus unterschiedlichen Richtungen befeuert sich gegenseitig und sorgt dafür, dass der Alltag für Jüdinnen und Juden in Österreich immer unsicherer wird.
Da ist etwas, was wir in der Form noch nie erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich Angst. Angst, sich als Jude erkennbar zu zeigen, Angst, einen Davidstern zu tragen, Angst, eine Mesusa an der Tür zu haben, die in direkter Konsequenz abzunehmen.
Zwar gibt es auch in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, zahlreiche Solidaritätsmeldungen von Politikern und Kundgebungen gegen Antisemitismus. Aber die Welle an Hass, die Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober entgegenschwappt, ist nicht einfach zu brechen. Auch nach dem Angriff des Iran auf Israel Mitte April fürchten Experten, dass die Gewalt noch weiter zunehmen könnte.
Das ist ein subjektives Sicherheitsempfinden, was verständlicherweise signifikant abgenommen hat, was nur bedingt tatsächlich durch Schutz wiederhergestellt werden kann.
Und was macht die Politik in Österreich?
Wir tun alles Menschenmögliche, dass wir die Sicherheit der Bevölkerung in diesem Land in allen Lebenslagen gewährleisten können. Das ist Aufgabe der wehrhaften Demokratie und die Polizei, der Sicherheitsapparat bekennt sich dazu.
Das sagt Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP bei einer Pressekonferenz. Die Schutzmaßnahmen jüdischer Einrichtungen wurden in Österreich seit dem 7. Oktober 2023 verstärkt. Auch vor kurzem, nach dem iranischen Angriff auf Israel, gab es nochmal Nachschärfungen. Und zumindest was die Polizeiarbeit in Österreich angeht, hat Benjamin Nägele von der IKG ein gutes Gefühl.
Wir haben, glaube ich, seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten eine unglaublich enge und sehr, sehr gute Kooperation mit Polizei, mit Exekutive. Und auch mittlerweile seit dem Anschlag 2020, der bei mir hier vor dem Büro stattgefunden hat, eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit auch dem Bundesheer.
Benjamin Nägele meint hier den islamistischen Anschlag in der Wiener Innenstadt, wo auch die Zentrale der israelischen Kultusgemeinde liegt. Damals kamen 4 Menschen ums Leben. Es sind aber weniger fehlende Sicherheitsmaßnahmen das Problem, sondern vielmehr, dass es überhaupt zu antisemitischen Vorfällen kommt. Und das liegt nicht nur an extremistischen Gruppen, die aufgrund ihrer Ideologie Jüdinnen und Juden als Feindbild sehen. Dass Antisemitismus in der breiten Gesellschaft noch immer tief verwurzelt ist, darüber haben wir ja schon gesprochen.
Und das ist, glaube ich, das Fatale, was jetzt viele Jüdinnen und Juden nicht nur in Österreich spüren. Die fehlende Empathie für die Bedrohung gegen jüdisches Leben, die fehlende Empathie und das Verständnis dafür, was es heißt, als Jude und Jüdin mittlerweile in Europa zu leben.
Was Nägle meint, es geht auch darum, sich als Gesellschaft im Alltag Antisemitismus entgegenzustellen. Den Mund aufzumachen, wenn im Wirtshaus, am Stammtisch antisemitische Vorurteile verbreitet werden. Wenn Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte sich rassistisch äußern.
Und auch immer wichtig zu betonen, es ist nicht Aufgabe der jüdischen Gemeinde, gegen Antisemitismus einzustehen, sondern Aufgabe der gesamten Gesellschaft und nicht nur Politik, sondern allen zivilen Akteuren, allen Multiplikatoren.
Und genau da sind wir wieder bei der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Denn wie soll eine Gesellschaft gegen Antisemitismus einstehen, wenn das Wissen über die eigene Mittäterschaft fehlt?
Tatsächlich glaube ich, dass die Aufarbeitung der Verstrickung Österreichs, also seiner Bewohner und Bewohnerinnen in der NS-Zeit, nicht genügend aufgearbeitet ist. Erst jetzt, ja, in den vergangenen Monaten, wurde angefangen, die Rolle der österreichischen Polizei im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Bis dorthin gab es überhaupt nichts dazu.
Hinzu kommt die Tatsache, dass es immer weniger Zeitzeugen des Holocaust gibt. Dass es für die Nachfolgegeneration immer schwieriger wird, zu begreifen, wohin antisemitische Feindbilder führen können.
Du kannst zwar sagen, so und so viele sind umgebracht und eingesperrt und gefoltert worden. Auch aus Selbstschutz machen viele junge Leute dann zu. Wie das gelöst wird, ehrlich gestanden, weiß ich nicht.
Unser Kollege Hans Rauscher weist außerdem darauf hin, dass es in Österreich immer eine gewisse autoritäre Grundstimmung gegeben hat und immer noch gibt. Immerhin, rund 20% wünschen sich in Umfragen einen starken Führer.
Weil die Erinnerung an die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur verblasst bei vielen. Daher, naja, man könnte es ja wieder einmal mit einem bisschen einem rechteren Kurs probieren. So denken sehr, sehr viele Leute. Das ist der Grund, warum die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, die Aufklärung, eine Konstante bleiben muss.
Das zeigt sich besonders mit Blick auf aktuelle Umfragen, in denen die rechtspopulistische FPÖ ja mit rund 30% stärkste Kraft ist. Eine Partei, die immer wieder für antisemitische und rassistische Vorfälle sorgt und deren Parteichef zum Teil NS-Rhetorik benutzt.
Und es ist höchste Zeit für einen solchen Volkskanzler, liebe Freunde, und höchste Zeit für ein Game Over für diese Befehlsempfänger im Dienst der selbsternannten Eliten. Und das werden wir angehen.
Diese Entwicklung macht auch Benjamin Nägele von der israelitischen Kultusgemeinde große Sorgen.
Das ist ja quasi ein Sinnbild dessen, was offensichtlich über ein Drittel der Wählerschaft für gut befindet. Mit Narrativen, mit rechtspopulistischen, mit fremdenfeindlichen, mit menschenverachtenden Aussagen man offensichtlich Politik machen kann und damit noch erfolgreich ist.
Man könnte es als kuriose Einzelfälle abtun, dass einzelne Leute in Österreich an Hitlers Geburtstag dessen angebliches Lieblingsgericht servieren. Aber in Anbetracht der Sicherheitslage für Jüdinnen und Juden in Österreich bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Und nicht nur in Österreich, in ganz Europa steigen antisemitische Vorfälle an. Sie kommen nicht nur von rechts und vieles hat auch mit der Lage in Nahost zu tun.
Trotzdem ist gerade in Österreich eine Partei, die ihre Wurzeln in der Nachfolgeorganisation der NSDAP hat, stärkste Kraft. Setzt man sich in ein österreichisches Wirtshaus, ist es angesichts der Statistiken zu Antisemitismus gar nicht so unwahrscheinlich, dass am Nachbartisch lauthals über Juden oder andere Minderheiten geschimpft wird. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die Auseinandersetzung mit Österreichs Verantwortung in der NS-Zeit viel zu spät begonnen hat.
Man muss dazu sagen, auch in Deutschland, wo die Aufarbeitung früher und vielleicht intensiver begonnen hat, haben antisemitische Straftaten stark zugenommen. Vergangenheitsbewältigung allein reicht also sicher nicht. Sie ist ein Baustein, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wohin menschenverachtende Ideologien führen können.
Auch dafür werden die Nationalratswahlen im Herbst ein Gradmesser sein.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Und noch ein Hinweis, falls Sie uns einmal live erleben möchten, dann können Sie das am 5. Mai in Innsbruck am Journalismusfestival. Die Teilnahme daran ist kostenlos und weitere Infos finden Sie auf journalismusfest.org. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 € pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Marc Glücks. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.